Guten Morgen, guten Abend, Mahlzeit da draußen an den Audio-Video-Empfangsgeräten. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehrspieler. Hier auf Daran geht die Welt zugrunde. Unser kleiner Videospiel-Podcast. Und ich frage dich, lieber Max, hast du deinen grünen Tee bereitgestellt? Oder schwarzen Tee oder was auch immer du...
Nee, habe ich heute vergessen. Ich hoffe, dass ich nicht wieder Räusperattacken bekomme. Ich habe nämlich nichts zu trinken.
Oh mein Gott.
Hier.
Du, das ist schlechte Vorbereitung, Max. Das ist nicht professionell.
Podcast-Pocalypse. Postcap. Verdammt. Beim ersten Mal hat's geklappt.
Podcast was?
Podcast-Pocalypse.
Podcast-Pocalypse, ja. Gut.
Ohne Trinken in dem Podcast. Das ist für alle Anfänger, also für uns, ist das ganz, ganz schlecht. Das
unser Thema heute sind Klone, nicht die seltsamen Klone von Menschen oder Tieren, sondern Spiele-Klone. Was kann man sich darunter vorstellen, Max?
Naja, alles, wo man sagt, dass die Videospiele ganz klar einer Formel von einem anderen Spiel folgen. Vor Jahren inzwischen hat sich's gelegt, weil es so viele Open-World-Spiele gibt. Aber vor vielen Jahren hat man gesagt, oh, das ist ein Spiel wie Grand Theft Auto. Grand Theft Auto 3 zählt ja mehr oder weniger als Mitbegründer oder Begründer für viele auch. Also ihre erste Erfahrung mit einem 3D-Open-World-Spiel, was in dem Sinne für andere, die jetzt, bevor sie aufschreien, wahrscheinlich Mario 64 war, auch wenn das mehr mit Hub-Worlds funktioniert hat, aber das Prinzip war ähnlich. Und so werden Spiele mehr oder weniger zu dem Querverweis, zu dem man immer wieder zurückgeht. Aktuelles Beispiel, wo das ganz einfach ist, auf ein Spiel zu kommen, weil sehr offensichtlich, ich sage mal, sich die Macher haben inspirieren lassen, ist das in ein paar Tagen erscheinende Dragon Quest Builders
von Square Enix. Ich glaube, du musst es anders betonen. Du musst es betonen, Dragon Quest Builders.
Dragon Quest Builders.
Danke,
oder
Max.
Minecraft mit Story. Und damit meinen wir nicht den Minecraft Story Mode von Telltale, sondern tatsächlich wer schon mal ein Video gesehen hat oder sich jetzt mal ein Video anguckt schnell zu Dragon Quest Builders und schon mal irgendwas von Minecraft gesehen oder gehört hat, der wird ziemlich schnell merken, dass das optisch bis auf einige Kleinigkeiten 1:1 eine Kopie erscheint. Sprich, ist sehr leicht dazu zurückzugehen, zu sagen, das ist doch bloß ein Minecraft-Klon. Und wir wollen heute die Frage stellen, ist das schlimm, wenn ein Spiel mehr oder minder ein Klon ist? Ist das, sagen wir jetzt mal hochtrabend, Diebstahl von Intellectual Property? Zu sagen, wir machen jetzt auch ein Spiel nach dem Schema X? Oder kann das durchaus erfreuliche Nebeneffekte haben, wie, ich gebe jetzt mal die These vor, naja, dass da ein noch talentierteres Spiel, noch talentiertere Spieleschmiede sagt, hey, lass uns mit dem Prinzip was machen. Ich habe da ein paar coole Ideen, wie wir das Ganze tweaken und verbessern können. Da wäre jetzt zum Beispiel Dragon Quest Builders tatsächlich nach den ersten Reviews, die letzten zwei Tage oder die gestern sogar erst reingekommen sind, ein richtig gutes Beispiel, weil man höre und staune, der Klon ist bei den Reviewern bisher durchgängig beliebt.
Ja, aber das ist genau der Punkt, dieser Moment des, hey, lass uns doch die Grundlage nehmen und darauf aufbauen und etwas verbessern. Ich glaube, das ist der springende Punkt. Wenn ein Klon einfach nur, sag ich mal, kopiert und nicht versucht, etwas Eigenes hineinzubringen in so ein Spielprinzip, dann ist das Spiel halt Durchschnitt, weil es war halt schon mal da. Aber sobald etwas wie bei Minecraft Builders, wollte ich jetzt schon sagen, bei Dragon Quest Builders passiert, wo dieses Grundprinzip, dass du hast Klötzchen, die kannst du abbauen und dann baust du Sachen auf, nimmt und eben in eine eigene Form gießt, sozusagen, dann sieht das echt gut aus. Also ich hab so ein bisschen von einem Stream gesehen, wo jemand Dragon Quest Builders spielt, und was ich gesehen habe, hat mir echt zugesagt. Also ich habe Minecraft ja damals gespielt, als der große Hype losging, als es noch in der Beta-Phase war, und das war ganz nett für ein paar Stunden, aber es ist halt nicht meins, weil ich auch einfach, wie du wahrscheinlich, eine Story brauche. Und genau das gibt mir Dragon Quest Builders. Dragon Quest Builders gibt mir ein Ziel beim Bauen. Und ich glaube, das macht das wirklich interessant für mich. Also um das kurz zu machen, man wacht halt auf und hat den Auftrag, baue unsere Welt auf, neu auf. Und es gibt so verschiedene Flecken sozusagen, wo man Städte gründen kann beispielsweise, wo man Städte hochziehen kann. Und das finde ich total interessant. Und das ist natürlich aber auch etwas, was ich total cool finde. Also so Städtebau und so ein bisschen Aufbau spielmäßig. Das würde mir, glaube ich, echt Spaß machen. Und deswegen, Dragon Quest Builders macht genau das Richtige. Es nimmt ein bewährtes Spielprinzip, das getestet ist, von dem man weiß, es funktioniert, das auch eine Fanbase hat und öffnet quasi neue Märkte für die, die vielleicht nicht so ganz auf den Klon standen, beziehungsweise auf den, wie nennt man da eigentlich?
Auf das Original.
Auf das Original, ja. Die das Original halt aus Gründen nicht mochten.
Ja, oder die es einfach nicht angesprochen hat. Also man kann auch in die andere Richtung gehen. Jetzt Dragon Quest Builders führt mehr oder weniger eine Story oder klar erkennbare Ziele, also Quests, Dragon Quest, ein in dieses Spielprinzip. Es gibt ja aber durchaus auch Spiele, wo die Umkehrung durchaus zum Erfolg führen kann, zum Beispiel bei City Skylines.
City Skylines ist ganz interessant, weil es ist eigentlich ein Klon von SimCity, aber das SimCity, was 2013? SimCity 5 jedenfalls. SimCity 5 ist also rausgekommen und hat ganz viel versprochen, aber die Leute echt nicht zufriedengestellt, weil es zu klein war, zu fummelig, weil Simulationsaspekte nicht funktioniert haben. Und in diese Lücke ist halt City Skylines reingestoßen, hat den Erfolg gefeiert, den SimCity 5 eigentlich feiern wollte. Dabei war City Skylines letztlich eigentlich wirklich nur ein Klon, der wenig selbst gemacht hat, aber eine viel bessere Simulation bot, der den Zielmarkt viel mehr angesprochen hat. SimCity 5 war so ein bisschen mainstreamiger gestaltet, ein bisschen einstiegsfreundlicher, hatte ich den Eindruck. Das ist City Skylines nicht. Wenn man sich ein paar Videos anguckt im Internet, City Skylines ist eigentlich eine Verkehrssimulation. Und wenn man sich das anguckt, was für Straßenkunstwerke die Leute teilweise bauen in diesem Spiel, ist das zum einen bemerkenswert, zum anderen denkt man sich aber auch, mein Gott, was für verfickte Nerds.
Ja, teilweise wie, wenn du dir Spiele wie Trackmania anguckst, wo man gar nicht wissen will, wie viel Zeit da reingeflossen. Aber da sind wir dann wieder beim Thema Minecraft. Diese Spiele sind eben auch für Menschen gedacht, denen du einen riesigen virtuellen Lego-Baukasten gibst, ohne jegliche Anleitung, und sagst, mach einfach die nächsten 15 Jahre.
Für viele ist das ja, also das muss man ja sagen, um mal kurz zu derailen hier, für viele ist das ja Entspannung. Also City Skylines ist für mich auch Entspannung. Mhm. Ich kann mich da vorsetzen, irgendwie eine Stunde, zwei bauen und dann bin ich zufrieden und glücklich und kann schlafen gehen, weil es einen wirklich, wirklich runterholt von einem stressigen Tag beispielsweise. Aber das nur nebenbei. Also City Skylines, wie gesagt, ist ein lustiges Beispiel, wo normalerweise das Schicksal von Klonen, dass sie also nicht so erfolgreich sind oder nur so mittelmäßig erfolgreich, eben umkehrt, ja. Also da war tatsächlich City Skylines viel erfolgreicher als das, was es kopiert hat, nämlich SimCity. Man muss aber auch dazu sagen, dass es sehr viel davon profitiert hat, dass es viele Leute gab, die von SimCity 5 einfach enttäuscht waren.
Wenn ich ganz mir ein bisschen weiteres Netz gebe für diese ganze Klongeschichte, also ein Spiel, wo es ein Jahr gab, wo ich mich erinnere, dass Yahtzee den Spielen immer den Stempel like God of War, but, ich sag mal, vergeben hat, wie die goldene Himbeere. Ein bisschen was natürlich übertrieben gesprochen ist und im Endeffekt auch unfair, weil da waren dann Spiele wie Heavenly Sword, was ja aktiv damit geworben hat, wie God of War zu sein, aber eben das erste God of War alike auf der PlayStation 3 damals, sprich in HD. Du hattest Castlevania Lords of Shadow Spiele wurden in diese Schublade getan. Und ich glaube, aus welchen Gründen auch immer, Enslaved, auch wenn ich da nicht so hundertprozentig den Zusammenhang sehe.
Aber letztlich, wenn ich das kurz unterbrechen darf, wenn ich das richtig verstanden habe, war doch God of War eigentlich selber ein Klon, und zwar von Devil May Cry, oder nicht?
Das ist eben die Frage. Ich würde dir da zustimmen, womit wir eben genau zu dem Punkt kommen. Worauf ich auch hinaus wollte, Einspiele leiden darunter, dass es diesen berühmten Querverweis gibt, so das Nachschlagewerk, wenn man möchte, an wie als Videospiel, in Videospielform, was aber meistens gar nicht, überhaupt nicht ein Original ist, beziehungsweise überhaupt nicht ein Original sein kann. Wie oft kommt es tatsächlich vor, dass du ein Videospiel siehst und denkst, das habe ich so tatsächlich noch überhaupt nicht gesehen, dieses Spielprinzip. Beispiel für mich ist da die Batman Arkham Spiele von Rocksteady. Und viele am Anfang gesagt haben, oh, das Kampfsystem und mit diesem guten Flow und alles, das haben wir so noch nicht gesehen. Und mein erster Gedanke war, ja, weil, es tut mir leid, wir sind wieder zurück bei unserem Lieblingsnamen, weil unsere lieben Freunde von Ubisoft es einfach nicht hinbekommen, das Kampfsystem von Assassin's Creed gescheit hinzubekommen. Denn das ist genau das Kampfsystem. Schlagen, 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 jemand greift dich an, kontern.
Mehr oder weniger, ja.
Dieses, nur wo Assassin's Creed immer brav bei diesem Agentenfilmkampf geblieben ist, sprich James Bond ist von 17 Leuten umzingelt, aber es greift immer nur einer an. Das war im Grunde ja genau das Gleiche, nur haben sich die Batman-Spiele bei einem, bei Kampfsystemen, die ziemlich schnell mit Combo-Zähler und drücke eine andere Taste zum Kontern oder Parieren, das hat sich eingebürgert. Diese Prinzipien gelten einfach bei vielen Leuten für gepachtet. Und dieses gepachtet ist, wie du sagst, es wirkt sich meistens negativ auf Verkäufe aus. Also Spiel, was ich zum Beispiel ja grandios finde und was sich nicht annähernd so oft verkauft hat, wie es das hätte tun sollen, ist Sleeping Dogs.
Ja, definitiv.
Was automatisch als GTA-Klon verschrien wurde. Dabei hat es erstens allein schon mal durch Setting und durchs Flair und die Mischung von Schießen, sondern eigentlich Nahkampf, also dann in Richtung der Arkham-Spiele ziemlich wichtig war und auch viel mehr Spaß gemacht hat als das Schießen.
Ja, definitiv. Also die Schießmission fand ich immer total langweilig. Man ist auch relativ schnell dabei gestorben. Das heißt, die waren auch ein bisschen schwieriger, aber es war viel cooler, die Leute mit Kung-Fu zu verprügeln.
Sleeping Dogs eben immer wieder ein schönes Beispiel, weil Sleeping Dogs gefühlt nur aus fremden, erfolgreichen Spielideen besteht, aber am Ende halt trotzdem ein in sich schlüssiges Spiel ist, das von vorne bis hinten richtig viel Spaß macht. Und wenn das Ergebnis ist, dann sage ich automatisch, das ist mir egal, wo die, also Shadow of Mordor ist da jetzt das aktuellere Beispiel, wenn du es schaffst, Spielideen zusammenzuknüpfen und dem Ganzen dann noch irgendwie so ein bisschen deinen eigenen Dreh zu geben, sei das durch das Setting, sei das durch die Erzählung, sei das wie bei Shadow of Mordor durch dieses Nemesis-System, dass diese Orks eine interne Hierarchie haben und aufleveln können und stärker werden können, dann sind es Ideen, die sozusagen die Grundidee, das Original ja weiterbringen. Also wenn wir, weil ich merke, dass wir jetzt so einen Unterton haben von, ich denke die ganze Zeit an Unis mit Nachschlagewerk und schieß mich tot, da sozusagen ein neues Kapitel schreiben, ein neues Unterkapitel in diesem Baum Third-Person-Shooter oder Stealth-Action-Open-World-Spiele oder was man es dann auch immer nennt. Mhm. Also von daher finde ich es unglaublich interessant zu sehen, wie Spiele auf Ideen aufbauen können. Und ich denke, bevor jetzt der Monolog zu lang wird, ich denke tatsächlich an einen unserer ersten, den ersten Podcast, Sequels, wo, und zu dieser Meinung stehe ich ja auch immer noch, ich mag das erste Sequel, wenn es das erste Spiel, was schon gute Wurzeln hat, nimmt und erfolgreich alles auf eine neue Stufe bringt, ohne sich revolutionieren zu müssen, sondern einfach nur alles flüssiger zu machen, alles besser zu machen, sozusagen hier und da nochmal zu meißeln, bisschen zu gut gesprochen, perfektioniert wird.
Die Krux bei der Spieleentwicklung, ne? Dass du immer gucken musst, was hat unser Spiel Besonderes, was macht es gut, was macht es vielleicht besser, um eben attraktiv zu sein. Also es gibt ja auch ein schönes Beispiel, Lords of the Fallen, das von vornherein im Grunde genommen angekündigt wurde als Dark Souls-Klon. Wir hatten ja auch im letzten Podcast hatten wir auch kurz über Nioh gesprochen, das ja auch so ein Dark Souls-Klon ist und oder als Dark Souls-Klon verstanden wird. Und ich glaube, an den beiden Spielen kann man relativ gut so den Unterschied ausmachen, was ein sozusagen ein guter Klon und eher so ein mittelmäßiger Klon ist. Also Lords of the Fallen habe ich nicht gespielt. Ich habe auch Nioh nicht gespielt. Also das zur Transparenz.
Aber ich habe ja auch noch gar nicht viel
zu viel Dark Souls gespielt. Aber was ich von Lords of the Fallen gesehen habe, so ein bisschen als Let's Play und so weiter, ist, es ist halt schon echt ähnlich. Es legt ein bisschen mehr Wert auf Story, aber das Setting ist mehr oder weniger gleich. So ist dieses Dark, Rough, Edgy, Fantasy Zeug mit ein bisschen obskur dahinter, aber du hast auch so Sachen wie Fat Roll, also beziehungsweise ne, du hast Ausweichrollen und je nachdem wie viel Rüstung du trägst, wie schwer du bist, sind die mal schneller, mal langsamer. Du hast Backstabs vom Kampfsystem, also das Kampfsystem unterscheidet sich fast null. Erfahrungspunkte, gut, du hast keine Seelen, du hast Erfahrungspunkte, aber am Ende kommt es aufs Gleiche raus. Es gibt nur so Kleinigkeiten, worin sich Lords of the Fallen unterscheidet. Du hast nur 3 Anfangsklassen, nicht irgendwie 5 oder 8 oder so oder 10. Die Kernelemente werden nicht weiterentwickelt. Da wird nicht wirklich drauf aufgebaut, ist so mein Eindruck. Und das kam auch bei den Tests raus. Bei den Tests hieß es einfach, ja, more of the same, aber halt nicht so gut. Also wo Dark Souls durch sein Setting bestach und dadurch, dass es wirklich herausfordernd war in vielen Teilen, aber auch belohnend, dass einfach diese ganzen Sachen ineinander gegriffen haben, hast du bei Lords of the Fallen einfach das Gefühl gehabt, da wollte jemand auf diesen Zug aufspringen und hat wirklich gesagt, 1:1, was übernehmen wir und was machen wir ein bisschen anders, damit man uns nichts vorwerfen kann. Und da jetzt der Bogen zu Nioh. Nioh macht anscheinend ein paar Sachen anders. Zum einen, es wechselt das Setting, und zwar relativ radikal ins Japan des 16. Jahrhunderts oder 17. Jahrhunderts, in ein mystisches Japan. Das ist schon mal Punkt 1. Das heißt, es liefert uns nicht irgendwie so ein European Middle Age, sondern eben was ganz anderes. Das macht es zum einen interessant. Zum anderen ist das Kampfsystem anscheinend ein bisschen schneller. Du hast kein Schild, sondern nur deine Katana, und das Kampfsystem scheint auch ein bisschen komplizierter zu sein in dem Sinne, in dem man mehr Bewegungsmöglichkeiten hat. Das heißt, da werden Ideen genommen und weiterentwickelt und versucht wirklich was eigenes Individuelles dazu beizutragen. Und das macht den Titel wesentlich interessanter beispielsweise. Also das macht Nioh wesentlich interessanter als Lords of the Fallen.
Wenn ich da auch einschneiden darf bei dem.
Nee,
bei
du Nioh, sollst sogar einschneiden. Jetzt habe ich extra Pause für dich gelassen.
Der Grundgedanke bei Nioh von außen, wir können es natürlich noch nicht fest sagen, weil es nicht draußen ist, und bevor wir zu viel spekulieren, ist die Annahme, die sich aber natürlich dadurch stellt, dass es von Team Ninja ist, wächst natürlich auch die Erwartung, dass wir vom Gameplay-Technischen eine Mischung aus den Ansätzen, die wir von ihnen aus der Ninja Gaiden-Serie kennen, die mit dem Gameplay in Dark Souls gemischt werden. Recht interessant ist ja auch, dass was man jetzt an neuem Material inzwischen gesehen hat, sich sehr von der Alpha, sie haben es offiziell eine Alpha genannt, die sie damals spielbar gemacht haben vor ein paar Monaten, ich glaube im Frühling diesen Jahres, dass die sich jetzt schon wieder sehr unterscheidet von der UI, aber auch vom Tempo. Also das Spiel hat ein höheres Tempo bekommen. Der Charakter bewegt sich nicht auf diese leicht behäbige Art, wie man es eben von den Souls-Spielen kennt. Erinnert sozusagen mehr jetzt an Bloodborne, wenn ich es weiterhin vergleichen wollen würde, was die Spieler auch durchaus ja wollen. Also sie haben ja auch aggressiv mit dem, naja, den Satz Prepare to Die schlichtweg ein bisschen umgeschrieben.
Die aber, to prepare?
zum Beispiel. Aber genau das, was du sagst mit Lords of the Fallen, ist ein großes Problem, wenn das Spiel sich nicht einmal vom Aussehen ändern kann, also vom Setting, weil so ein Setting ja alleine schon sehr viel machen kann. Nehmen wir das Beispiel Horizon Zero Dawn. Ich erwarte in keinster Weise, dass ein Spiel wie Horizon Zero Dawn, auch von dem Gameplay, was wir inzwischen gesehen haben, gameplay-technisch irgendetwas Neues bietet, sondern es geht darum, welche Elemente zusammengeführt werden und in was für einem Setting die spielen. Das kann schon absolut genug sein, um sich irgendwo zu etablieren. Nicht jeder, ein Mario hat nicht die 2D-Jump'n'Runs gepachtet. Das hat in den letzten Jahren ja zum Beispiel Rayman gut bewiesen. Also wo Ubisoft mehr oder weniger aus dem Nichts Rayman wieder als beliebte Marke eingeführt hat. Es ist absolut möglich, gute Klone zu schaffen. Beispiel dieses Jahr ja auch I Am Setsuna. Was von seiner Konzeption her, ja, es hat keine Bäume ausgerissen, aber niemand hat gesagt, das ist ein schlechtes Spiel. Es, also I Am Setsuna, wenn man böse spricht, fällt auch in die Lords of the Fallen Schiene, wenn man sagt, ja, es ist ja nur ein Klon, allerdings tut man damit I Am Setsuna in der Hinsicht zum Beispiel Unrecht, dass I Am Setsuna tatsächlich 3 bis 4 Spiele genommen hat und erfolgreich zusammengeklatscht hat. Nicht weltbewegend, aber das kann es eben auch nicht sein, wenn es diesen Ansatz verfolgt, dieser Zusammenführung. Also, oder besser gesagt, es ist sehr selten, dass du 4, 5 Ideen zusammenführst und man tatsächlich denkt, oh, das ist es. Also da ist es ja viel öfter, und das wäre für mich dann auch so, für mich schließt sich da der Kreis, eben das, was man jetzt gerade über Dragon Quest Builders hört, dass es tatsächlich meistens nur einer Idee oder einem Kniff oder ein, zwei Kniffen bedarf, um ein Spielsystem so nicht auf den Kopf zu stellen, aber zu verändern, dass es sich plötzlich für eine ganz neue Spielerschaft öffnet oder Spieler auf eine ganz andere Weise erreicht oder den Antrieb gibt, ein Spiel oder ein Spielprinzip zu verfolgen und zu spielen.
Ich glaube, zusammenfassend kann man echt sagen, wir leben ja in einer Kultur, in einer, man nennt das, in den 80ern hat man das Wort Postmoderne dafür bezeichnet, die sich immer selbst wiederkäut. Das ist nichts Schlimmes, weil Innovationen aufeinander aufbauen müssen, auch kulturell. Und das sieht man halt an vielen Sachen, man sieht es an dieser Remix-Kultur, man sieht es an Memes beispielsweise, die auch immer wieder im Grunde genommen bekannte Sachen nehmen, sie in einen neuen Kontext setzen. Und das ist halt der Punkt. Du nimmst etwas Bekanntes, etwas, mit dem die Leute anfangen können, zu dem sie irgendeine Form von Beziehung haben, und setzt es in einen neuen Kontext. Und damit schaffst du etwas Neues, vielleicht etwas Besseres, aber zumindest etwas qualitativ Neues, anderes. Und daran kann man sich dann erfreuen. Und das bietet eben so eine Neuinterpretation. Und ich glaube, gesellschaftlich gesehen oder kulturell gesehen sind diese Neuinterpretationen das Wichtigste. Dass wir nicht stehen bleiben oder versuchen, aus dem Nichts Neues zu schaffen, das ist unheimlich schwierig. Unheimlich schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Aber uns eben weiterzuentwickeln, nach vorne zu sehen. Und Videospiele sind ein guter Beweis, dass das sehr, sehr fruchtbar sein kann.
Und damit würde ich auch sagen, beenden wir ganz etepetete, wie dieser ganze Podcast schon läuft, diesen Podcast tatsächlich mit mehr oder minder den Worten von Sir Isaac Newton, der da auf den Schultern von Riesen
immer wieder gesprochen hat. Standing on the shoulders of giants.
Also wer es nicht kennt, es ist genau das, was Johannes gesagt hat. Wir bauen nahezu immer. Es ist nahezu unmöglich, nicht auf den Ideen von anderen Menschen aufzubauen. Selbst wenn wir diese Ideen nicht aktiv kennen, sind sie irgendwie in unserer Gesellschaft und unserem Gedanken gut verankert? Wenn es so kurzfristig ist, wie eben bei Dragon Quest Builders, dann ist es leicht zu schreien. Aber wie oft sagt ihr Dinge im Alltag, die ihr irgendwo gehört habt, die ihr aufgeschnappt habt, die ihr sozusagen einfach nur wiedergebt? Aber das ist nichts Schlimmes. Das ist ganz normal und schlichtweg unsere Bildung. Alles, was wir in der Schule gelernt haben, wurde uns ja auch beigebracht. Das war nicht so, dass wir da standen und gesagt haben, Idee, einfach da. Also es ist schon immer wichtig für mich zu gucken, wer versucht einfach nur ein Plagiat zu erstellen und versucht wirklich keinerlei, was heißt versucht, die Leute versuchen immer was Eigenes mitzubringen, aber man muss dann schon immer klar aufteilen, okay, bringt dieses neue Spielsystem uns weiter oder läuft es eigentlich der Idee des Ganzen zuwider oder sind wir hier tatsächlich auf was gestoßen, bringt uns das tatsächlich weiter, wie es bei Minecraft der Fall war, wie es bei City Skylines der Fall war. Und gerade diese offenen Spiele ohne Story bieten sich ja auch an, dass sich jemand dieses Spiel anguckt und sagt, okay, es gibt hier ganz viele Leute, die es schaffen, für sich in diesem System Wege zu finden, immer weiter zu spielen, immer weiter zu bauen, zu entdecken. Aber es gibt ganz viele Leute, die das nicht können, die diesen Zugang nicht finden, wie zum Beispiel du und ich. Und dann gibt es Leute, die sich fragen, okay, das ist so ein tolles Spielprinzip, wie kann ich dieses Spielprinzip auch für andere Menschen noch interessant machen? Denn, und das ist für mich die Krux und auch das Schlusswort, Minecraft verschwindet nicht durch ein Spiel wie Dragon Quest Builders. Die Qualität wird sich am Ende immer durchsetzen. Wäre Dragon Quest Builders ein Schrottspiel, würde es niemand kaufen und damit gäbe es nichts, worüber man sich aufregen muss. Wenn es aber tatsächlich etwas Neues, Interessantes bietet, dann wird sich auch das durchsetzen. Und so bekommen wir mehr Qualität auf mehr Ebenen.
Das war ein schönes Schlusswort, Max. Und wir hoffen, ihr nehmt was mit, fandet es unterhaltsam. Und wir hören uns demnächst wieder.
Bei Daran geht die Welt zugrunde mit mehr Spieler. Und heute denke ich mal dran, unser Opening und Ending, das ihr gleich hören werdet, wie immer von Glory of Joanne. Und wir hören uns aller Voraussicht nach nächste Woche wieder. Bis dann.
Auf Wiederhören.